Hallo und willkommen zur 20. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, es ist der 7. November 2013 und ich nehme heute aus dem verregneten Kiel für euch aus. Auf! Jetzt habe ich schon wieder ausgesagt. Das ist nämlich der zweite Versuch und ich verspreche mich schon wieder. Ich nehme heute aus einem neuen Aufnahmestudio auf, sozusagen. Wir sind endlich ins Dachgeschoss gezogen. Der Umbau ist quasi fertig. Also wenn ihr jetzt einen etwas anderen Ton habt, dann liegt es daran, dass ich in einem viel größeren Zimmer sitze, das nichtsdestotrotz sehr vollgestellt ist. Dazu aber später mehr. Wenn ich aufstehen würde, könnte ich über die Kieler Förde gucken. Also ich habe jetzt aus dem Dachgeschoss einen super schönen Blick nach draußen, sobald ich stehe. Das Fenster ist so hoch, dass ich nichts sehen kann außer den Himmel. Aber das ist auch ein echt schöner Anblick, auch wenn heute die Sonne verzweifelt gegen die Wolken ankämpft und es leider nicht schafft. Aber genug zum Wetter, das muss ja sein. Kommen wir ein bisschen zum Housekeeping. Vielen Dank für eure lieben Kommentare, das hat mich total gefreut. Ich finde es immer schön, von euch zu hören. Ich würde mich auch gerne öfter via Podcast melden, aber wir schlittern immer noch von einer Erkältung in die andere. Wir hatten jetzt 2 Wochen Urlaub, davon waren die Kinder eine Woche nicht da, weil wir ja den Umbau eingeräumt haben, also den Dachboden eingeräumt haben. Und die 2. Woche waren beide Kinder natürlich gleich krank. Also jedweder geplante Ausflüge fielen entweder wegen schlechtem Wetter oder wegen kranken Kindern ins Wasser. Das wird auch so beibleiben. Da kann man ganz stark von ausgehen. Und ich überlege, den beiden irgendwie noch so Pullunder zu stricken. Also wirklich zum Unterziehen, so ganz dünne Leibchen. Vielleicht bin ich auch einfach faul und kaufe die fertig. Es gibt ganz tolle Baumwoll-Unterhemden oder Unterziehshirts. Sorry, ich muss jetzt mal meine Stricknadel festziehen. Die sind Pro-Dinger, lösen sich bei mir immer. Und die kann ich also für ungefähr 13 Euro im Naturversand, also Naturmodenversand, kaufen. Und das werde ich vielleicht auch tun, obwohl ich ja einen großen Fundus an Wolle habe. Das ist doch aber auch eine tolle Überleitung gleich zum Thema Stricken. Also ich stricke jetzt gerade, wie ihr merkt, und zwar an meinem Brickless. Ja, ich habe letztes Mal schon einen Brickless erwähnt. Der ist auch fertig. Also mein erster Brickless ist fertig, gespannt und total schön geworden. Und das ist ja ein Muster von Martina Behm, das so ein asymmetrisches Dreieck darstellt mit 3 verschiedenen Mustersätzen. Einmal einem Lochmuster, einem krausrechten Muster und dann einem Rippenmuster. Und wie oftmals bei Martina Behms Mustern halt mit Zacken. Finde ich total schön, so geografisch und ohne Schnörkel und ohne Schnickschnack. Ich habe auch schon Massen an positiven Kommentaren dazu gekriegt. Das Garn ist ein sehr fest versponnenes Merino-Garn, das ich mal vor Jahren in einem Swap von Chris, die war früher bei Knitters Uncensored im Podcast. Das hat sie mir geschickt, das war von Lisa Sousa und das war ursprünglich so ein, ja, das hieß Pink Ribbon for Miss Violet und das war so ein helles Rosa, so ein Huba-Buba-Rosa, so ein Naturton und grüne Sprenkel. Sah total schlimm verstrickt aus, also ich mochte es für mich nicht leiden. Jedenfalls nicht mit dem Muster, den ich ausprobiert habe. Ich mag gerne kräftige Töne, kräftige Farbtöne, die stehen mir meiner Meinung nach auch am besten. Und deswegen habe ich das Garn kurzerhand überfärbt, weil ich auch kein Label mehr hatte. Konnte ich das dann auch nicht irgendwie in meinen Stash als zu verkaufen stellen. Das finde ich immer doof, wenn man sagt, ja, das ist das und das Garn, hat aber keinen Nachweis. Und deswegen habe ich das in ganz tiefem Himbeerton und einem Königsblau eingefärbt, also ein Aquamarin und alle Farben dazwischen, weil ich das einfach in den Topf geschmissen hatte und Farbe drauf gegossen habe, habe ich dann überfärbt und ist richtig cool geworden. Ich habe jetzt auch noch einen Rest übrig, da muss ich nochmal überlegen, was ich daraus mache. Und jetzt stricke ich gleich den 2. Brickless hinterher für eine Freundin zu Weihnachten. Ich hab dazu in meinem Stash gewühlt und hatte da ein Garn, dass ich mir mal probeweise bei Bottinette mitbestellt hatte. Das ist ein Merino-Garn. Ich bin ja der Meinung, das ist Fingering, aber ich glaube, bei Reverie ist es, glaube ich, als Board Weight eingetragen. Ich guck spontan mal nach. Auf jeden Fall ist es ein dunkelgraues Garn, das heißt Madeleine. Verstrickt sich sehr gut, aber irgendwie, wenn ich jetzt Maschen zusammenstricke, schaffe ich es immer wieder in das Garn rein zu stechen und es fächert dann auf. Also es ist so ein bisschen splitty. Mir fehlen heute echt Worte wieder. Ihr kennt das ja. Und aber es ist relativ weich und es ist grau und ich habe dann gedacht, ich brauche bestimmt 150 Gramm und habe dann nochmal zwei Knäule nachbestellt. Die sind im Zeitablauf, weil das erste Knäuel bestimmt schon 2-3 Jahre bei mir im Stash ist, leider eine andere Farbpartie. Was ein Wunder. Und ich mache das jetzt so, dass ich das Lochmuster aus dem alten Garn stricke und die anderen beiden Muster halt in dem neuen, von dem habe ich ja mehr. Ich habe für den ersten Brickless aber nur 100 Gramm gebraucht. Also wahrscheinlich habe ich nachher ein Knäuel übrig. Und ich will den Schal auch nicht zu lang machen. Also ich glaube, wenn ich dann noch einen kompletten Mustersatz ransetze oder zwei, dann weiß ich nicht, wie lang der wird. Ich glaube, der erste war gespannt schon über 2 Meter. Ich habe das jetzt nicht ausgemessen, aber ich musste immer wieder von diesen Puzzlematten welche ranklicken, um zu spannen. Ich habe mir die mal auf dem Flohmarkt gekauft, total billig. Das ist eigentlich so ein Kinderspielzeug. So 100% Poly. Wirklich wie Puzzleteile, viereckige Puzzleteile und die sind super zum Spannen. Also die kann man ja dann je nach Größe und Bedarf variieren. Und das mache ich dann auch locker. Ein Set davon haben meine Kinder jetzt in ihrem neuen Spielzimmer. Aber da kann ich mir ja immer welche mopsen, wenn ich will. Müssen sie nur nicht unbedingt mitkriegen. Ja, das Muster kann ich empfehlen. Es ist sehr gut geschrieben. Das sind die meisten Sachen von Martina Behm ja eh. Und es macht Spaß. Ich habe nur, wie so oft, das Problem mit den Pro-Nadeln, dass die, wenn die, wenn ich stricke, dann drehen die sich wieder auf, egal wie fest ich die ziehe. Und dann bleibt mir der Faden in dem Zwischenraum zwischen Nadel und Seil hängen und das hasse ich. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt irgendwann mal neue Nadeln kaufen müsste, weil mal wieder was abgebrochen ist, würde ich mir immer feste Nadeln kaufen. Ich weiß nicht genau, wie von welcher Firma. Ich habe ja von den Red Lace von Chiago ganz viel Gutes gehört. Mal gucken. Schauen wir mal. Werden wir dann sehen. Ja, was stricke ich noch? Ich bin immer noch dabei, den Terra von Jacqueline Jeffries aus The Notions zu stricken. Den habe ich aber heftig modifiziert. Die Schultern waren mir viel zu breit und so habe ich also die Abnahmen ganz anders dargestellt, damit ich auf die Schulterweite komme, die ich brauche. Und das stellte mich jetzt bei den Ärmeln vor das Problem, dass natürlich die Schulterkugel dann absolut nicht passen würde oder die Armkugel. Und da habe ich bei Tihiro auf dem Blog eine Anleitung gefunden, wie man eine Schulter, also eine Armkugel berechnet für ein Ärmel. Gab nur das Problem, dass ich natürlich den Notizzettel, wo ich die Abnahmen für den Oberkörper notiert hatte, nicht mehr habe. Beziehungsweise ich habe das auf meinem Tablet gemacht und habe das dann irgendwie gelöscht. Ja, ich sollte vielleicht doch wieder anfangen, nur mit Zetteln zu arbeiten. Dann finde ich die wieder. Ich kann auch mit diesem Reihenzähler, ich habe mir so eine Reihenzähler-App für mein Tablet runtergeladen und ich vergesse da immer drauf zu drücken. Also ich komme wirklich eigentlich besser damit klar, Striche zu machen und rein denn damit zu zählen. Einfach auf ein Stück Papier, am besten auf meinem eigenen Muster, was ich dann mit in den Beutel reinlege. Die verliere ich auch komischerweise nicht. Und da denke ich dann auch dran. Also ich mache eher einen Strich, anstatt dass ich nochmal den Bildschirmschoner aufheben muss. Am besten noch für mein Telefon. Das habe ich auch probiert. Ich habe mir auch für mein Telefon eine Reihenzähler-App runtergeladen. Und da muss ich dann nur noch eine PIN eingeben. Ja, funktioniert für mich also gar nicht. Ich bin da dann doch eher Low-Tech angesiegelt. Ich bin mal gespannt, ob die Armkugel so passt. Ich habe den Ärmel rund gestrickt und habe dann jetzt begonnen, die Armkugel nochmal zu stricken. Ich war schon angefangen, habe das wieder aufgemacht und den Ärmel immer nochmal 3-4 Reihen länger gemacht, weil ich jetzt bei dem Never Ties of Ribbing festgestellt habe, dass mir die Ärmel auch da zu kurz sind. Weil wenn man den Ellbogen knickt, dann bilden sich hier Falten und das frisst ja mehr Länge vom Ärmel, sodass der Ärmel dann kürzer wird. Jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach mal ein paar Reihen mehr. Wenn sie dann ein Stück lang sind, das macht nichts, dann schobere ich sie halt ein Stück hoch. Aber zu kurze Ärmel finde ich extrem schrecklich. Also wenn sie so kurz vor Handgelenk aufhören, nee, nicht mein Ding. Ich hoffe, dass ich das dann relativ zügig fertig kriege. Dann kann ich beim nächsten Mal berichten. Und das ist auch das dickste Garn, was ich im Stash habe. Die Mikrolana von Austermann ist laut Klassifizierung von Ravelry ein Bulky-Jahren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so ein super, super, duper dickes, aber schon viel dicker als das, was ich normalerweise verstricke. Geht dadurch auch deutlich schneller. Wenn man an dem Pullover strickt, dann macht man da gut sichtbare Fortschritte im Gegensatz zu den Pullovern aus Sockengarn, die ich ja auch gerne mal stricke oder mir vornehme. Da sieht man ja den Fortschritt eher weniger. Dann habe ich noch ein kleines laufendes Projekt. Ja, ich habe momentan drei Projekte. Das macht mich auch schon ganz wuschig. Ich bin ja so ein maximal zwei Projekte auf den Nadeln-Typ. Aber ich habe ja für die meine eine kleine Tochter Socken gestrickt und jetzt wollte die andere auch gerne welche haben. Und das ist auch gut so, sonst gibt es da nur Gekloppe drum, wer die Kuschelsocken anziehen darf. Und da habe ich jetzt von der Schönfärberei habe ich ja Socken gestrickt, die man meiner Meinung nach auch von der ISS sehen könnte. So bunt sind die. Da hatte ich noch einen Rest von. Und als ich den ersten Socken, also den Schaft beendet hatte, war mir relativ klar, das wird nicht reichen, um zwei komplette Socken davon zu stricken. Habe also auch noch die Fersenwand von der ersten Socke gestrickt. Habe dann alles stillgelegt und habe dann den Schaft und die Fersenwand von der zweiten Socke gestrickt. Für die Zunahmen habe ich dann die Avetta Ficulana, aus denen ich mir gerade diese 0815 Socken gestrickt hatte, auch benutzt. Und da habe ich jetzt aber dann bei der ersten Socke auch gemerkt, dass das auch nicht für beide Socken reichen wird. Also ich habe das dann gestreift. Das ist ja ein Fisselarbeit, wenn man so kleine Socken mit 44 Maschen Umfang hat und dann abwechselnd in jeder Reihe eine andere Farbe benutzt. Also da vertüttelte sich bei mir alles, aber es ist halt so. Dafür ist dieser Sockenrest dann jetzt auch bald weg. Ich habe für die Spitze dann natürlich dann noch einen kleinen Sockenwollrest rausgefriemelt. Und da kommt jetzt also eine gestreifte Spitze mit hellblauer Regia und dem Avetta Ficulana. Das werden ganz bunte Socken. Meine größere oder meine ältere Tochter, die ist ja ungefähr 45 Sekunden älter als die andere, ist total begeistert von ihren bunten Socken. Nummer zwei möchte jetzt eigentlich auch gestreifte Socken und kann gar nicht verstehen, dass sie ja schon Socken hat, die auch total bunt sind, aber die sind ja nicht so bunt wie die von ihrer Schwester. Ja, ich weiß also, was ich zukünftig mit meinen Sockenwollresten mache. Ich werde Mini-Socken stricken. So heißen die Socken dann bei mir auch als Projekt bei Reverie, das sind die Mini-Mi-Socken geworden. Da ist die erste Socke fertig, die zweite, da muss ich jetzt anfangen, die Spickelzunahmen, also die Maschen aus der Wand, Fersenwand aufzunehmen. Ich muss zugeben, das ist so das, was ich echt am wenigsten mag. Wenn ich denn die, also die Maschen aufnehmen, das geht sogar noch, aber ich finde diese Abnahmen am Spickel total langweilig. Komischerweise, wenn ich Toe abstricke, habe ich überhaupt keine Probleme, dass das weiter wird. Dann weiß ich ja, dass bald die Fersenwand kommt und dann habe ich ja nur noch ganz wenig Maschen zu bearbeiten. Aber diese Abnahmen, ist eine Runde dauert ja dann gefühlt 130 Jahre. Ich weiß, dass es natürlich total übertrieben ist, aber das ist das, was ich echt am Sockenstricken nicht mag, wenn die Abnahmen denn da sind. Ich mag total gerne Fersen stricken, Fersenwände, stehe ich total drauf und auch das Fersenkäppchen. Die Socken passen mir auch am besten, also mit Fersenwand und Käppchen. Diese Boomerang oder Jojo oder wie auch immer Ferse, die passt mir nicht so gut. Irgendwann möchte ich nochmal die ganzen Fersen aus einem von den Büchern von Nancy Bush stricken. Die hat ja bei, ist das, glaube ich, Knitting Vintage Socks, hat sie ganz viele verschiedene Arten von Fersenwänden und Fersen und so drinnen. Das sollte ich mir mal vielleicht mal vornehmen, wenn ich mal wieder 0815 Socken stricken will, dass ich das mal mache. Ist doch eine gute Idee, oder? Ich habe auch was fertig bekommen außer dem Brickless, nämlich noch einen Waschlappen. Ich brauchte spontan ein Zwischendurchprojekt und habe dann natürlich mal wieder einen Waschlappen gestrickt. Wieder nach dem Double Bump Washcloth Muster von Missy Angus. Und ich habe jetzt nur noch 5 Knäule von dieser Peaches and Cream und ein mega großes Knäuel mit Baumwolle, die für solche Projekte geeignet ist. Ja, mein Stash wird weniger. So, da musste ich jetzt kurz mal anhalten und ins Muster gucken, ob ich jetzt schon mit dem Musterteil fertig bin und was ich dann da weiter stricken muss. Man sollte denken, ich könnte das jetzt, aber ich habe die letzten Tage nur an meinem Terra oder an den Socken gestrickt. Ja, ich bin vergesslich. Ich werde alt. Das war's auch schon vom Stricken. Also ich hatte gedacht, ich hätte jetzt noch viel mehr gestrickt, aber irgendwie hat dieses Berechnen von dieser Schulter, von dieser Armkugel doch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und dadurch, dass ich auch zweimal das gleiche Projekt stricke, ist das vielleicht auch nicht so extrem spannend. Aber macht Spaß. Ich finde ja auch, wenn man so ein Muster nochmal strickt, gerade sowas wie den Brickless, der kein kompliziertes Lochmuster dabei hat, da kann man sich auch beim Auto fahren. Also wir fahren momentan viel durch die Gegend, weil bei uns 100 Trillionen Geburtstage von Familienmitgliedern oder Freunden anstehen. Und da drücke ich die Autofahrt gerne mal auf meinen Mann ab. Und dann kann ich nämlich auf dem Beifahrersitz sitzen und schön stricken. Dann schaffe ich auch was. Der Brickless wird aber auch wohl mein einziges Weihnachtsgeschenk der gestrickten Art werden. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich meinem Vater noch Socken stricken soll. Wir wichteln ja jedes Jahr bei uns, also wir ziehen Lose in meiner Familie, damit wir nicht so vielen Leuten Geschenke schenken müssen und dann irgendwie nur so Verlegenheitsgeschenke dabei rumkommen, sondern auf dem Geburtstag meines Neffen, der jetzt gerade war, ziehen wir unter den Erwachsenen halt einen anderen Erwachsenen und der bekommt dann auch ein Geschenk. Und da haben wir auch ein Limit von ungefähr 20 Euro. Damit, ja, wir sind ja alle groß und die meisten von uns haben alles, was sie sich wünschen. Und dann lieber nur eine Kleinigkeit. Also als Zeichen, dass man an den anderen gedacht hat, dann hat man immer noch was zum Auspacken, weil ich muss auch zugeben, ich packe auch gerne Geschenke aus. Und dann haben nicht nur die Kinder die ganze Zeit was zum Auspacken. Ja, das war's also jetzt wirklich vom Stricken. Ich habe gesponnen, nicht viel, ich gebe es zu. Also ich habe jetzt letztens das Spinnrad das erste Mal seit Wochen wieder rausgeholt und habe dann ein bisschen an meinem Kreativ mit Wolle Bett gesponnen oder an meinem Zopf, den ich da habe. Das ist, glaube ich, auch nur 100% Merino. So, jetzt habe ich mich verzählt. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal pausieren und die Abnahmen zählen. Aber das geht vorwärts. Ich müsste jetzt eigentlich auch den zweiten Strang von diesen Zöpfen haben. Ich habe meine Vorräte fast alle von meinen Eltern zurück. Und die beiden Zöpfe, die ich da gekauft hatte, nee, habe ich nicht gekauft, die habe ich aus dem Tauschpaket. Das ist ein Farbverlaufsgarn von, oder soll ein Farbverlaufsgarn werden. Die Fasern sind im Zopf gelb, weiß, rot, grün. Und ich habe den gelben und den weißen Teil hinter mir, glaube ich. Und bin jetzt gerade dabei, den roten zu spinnen und nachher kommt noch der grüne Teil. Und ich habe 2 Stück davon und die möchte ich dann zwei miteinander verzwirnen und mir dann irgendwie ein Tuch draus stricken, was für mich ganz ungewöhnlich wird, weil ich mag eigentlich kein Gelb. Also Gelb ist so eine Farbe, die ich ja nicht tragen kann. Ich hab da ja schon mal drüber erzählt, dass ich so ein kühler Sommer bin und ich habe in meiner Farbpalette der Farben, die mich nicht aussehen lassen, als ob ich krank bin, einfach kein Gelb. Gelb habe ich nicht. Und ich mag auch Gelb nicht. Also ich habe früher mal eine gelbe Jacke gehabt, das hat mein damaliger Freund, der nur schwarz trug, total geschockt, als ich diese gelbe Jacke mal zu einem Subway to Sally Konzert, also Open Air, getragen habe. Unsere Freunde waren eigentlich gar nicht so erschüttert. Die konnten uns wenigstens gut wiederfinden. In der Masse der dunkel gekleideten Personen stach ich extrem hervor. Aber seitdem habe ich auch irgendwie nichts Gelbes mehr zum Anziehen gehabt. Ich habe eine ganze Zeit lang eine Vorliebe für diese Herbsttöne gehabt. Und immer wenn ich meine rostrote Bluse anhatte, fragte eine Kollegin, ob es mir nicht gut ginge. Aber ich wollte so gerne ein Herbsttyp sein. War ich aber nicht. Bin ich auch heute noch nicht. Das war es auch schon vom Spinnen. Ich muss mir nochmal überlegen, was ich mit meinen Fasern mache. Ich habe die ganzen Sachen, die ich bei meinen Eltern zwecks Einlagerung während des Umbaus hatte, in mein altes Zimmer gestellt, in dem nicht geraucht wird. Da schlafen nämlich, wenn meine Kinder bei meinen Eltern zu Besuch sind, die Kinder, und das habe ich mir verbeten, in dem Raum zu rauchen. Ich finde das nämlich extrem eklig. Das ist auch so, wenn die beiden bei meinen Eltern waren, da übernachtet haben, dann waschen wir alles. Die kommen nach Hause und es riecht nach Rauch, weil meine Eltern halt beide rauchen. Und dazu auch noch mit Holzheizen. Das macht es nicht einfacher mit dem Geruch. In dem Raum wurden aber dann irgendwie die Fenster gestrichen und ich hatte alles unter das Fenster gestellt. Und mein Vater meinte nun, die ganzen Kartons in sein Arbeitszimmer transportieren zu müssen, in dem er aber deutlich mehr raucht. Also da raucht er ganz viel und ich habe meinen ganzen Stash gewaschen. Also meine Wolle hatte ich nicht mit weggegeben, nur meine Rohwolle und meinen gesamten Stoffvorrat. Ich habe jetzt die letzten Tage damit verbracht, die Waschmaschine auf Volldampf laufen zu lassen und den Trockner auch. Wir haben nämlich jetzt auch einen neuen Trockner, weil passend zum Umbau und den damit verbundenen Kosten musste natürlich unser Trockner sterben. Und das Wetter ist jetzt leider auch nicht mehr so, dass ich einfach alles draußen trocknen kann. Und wir haben ja früher unsere Wäsche dann auf dem Dachboden getrocknet, aber da arbeiten wir also jetzt ja gerade in dem Raum, in dem ich den Wäscheständer auch stehen habe. Also einen großen Teil der Wäsche trocknen wir immer noch auf dem Ständer. Nur so die Kindersachen, die kommen halt gerne dann in den Trockner. Da ist das denn auch, die werden nicht so lange getragen. Erstmal habe ich sowieso fast nur alle Secondhand-Sachen oder Third oder 14th-Hand gefühlt. Und die wachsen da schneller raus. Also wenn die, ich hoffe nicht, dass ich noch aus meinen Sachen rauswachse. Anders gesagt. Ich trockne meine Sachen nicht gerne im Trockner, weil ich denke, dass die Wäsche dann leidet, wenn man das zu oft macht. Im Urlaub mache ich das auch mal, wenn ich keine andere Gelegenheit habe. Irgendwie, als wir durch die USA gereist sind, mussten wir zwischendurch halt auch waschen und da hatte ich keine Zeit, da 3-4 Tage irgendwo meine Wäsche aufzuhängen. Da kommt die dann auch in den Trockner. Hier zu Hause hänge ich meine Wäsche aber lieber auf, weil das schon da zur Wäsche ist und sie dadurch länger hält. Die Kinder sind aber so schnell rausgewachsen aus den Sachen, dass die gar nicht so oft in den Trockner kommen, bevor sie Schaden davon tragen. Und wenn sie Schaden davon tragen, dann waren es eh schon relativ alte Sachen. Oder sie können dann halt noch in den Kindergarten mit angezogen werden und wenn dann da Klebereste drauf sind, dann stört das auch keinen. Auch einer der Gründe, warum ich fast alles Secondhand kaufe. Meine Kinder sind einfach die dürfen toben, die sollen sich dreckig machen. Ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, mach dich ja nicht dreckig. Solche Eltern hatte meine Mutter im Kindergarten, die an Kindern dann kleine weiße Kleidchen angezogen haben und sie am Kindergartentor sagten, mach dich heute bloß nicht dreckig. Also was ich meinen Kindern anziehe, darf auch ruhig dreckig werden. Und wenn das Kleidchen sind, dann sind die Kleidchen halt dreckig. Das ist dann so. Ich möchte lieber, dass sie toben, spielen und sich frei bewegen, anstatt dass ich saubere, ordentliche Kinder habe. Ich habe selbst früher auch gerne draußen gespielt und mich dreckig gemacht. Tut den Kindern auch gut. Ja, wo waren wir jetzt? Also ich habe meinen ganzen Stash gereinigt. Und jetzt muss ich noch überlegen, was ich mit der Rohwolle mache. Momentan sind die halt noch in diesen Sammlerbehältern, aber ich weiß, wenn ich sie aufmachen werde, werden sie nach Rauch riechen. Und ich habe aber auch kein Wetter, dass ich sie jetzt rauslegen kann, um sie auszulüften, weil es regnet in einer Tour, ununterbrochen. Unser gesamter Garten ist so nass, dass man da nur noch mit Gummistiefeln durchwarten kann. Und deswegen habe ich auch noch ein kleines Problem mit den Seidenstoffen, die ich hier liegen habe. Ja, schauen wir mal. Muss ich mir noch überlegen. Aber das ist doch eine schöne Überleitung zum Nähen. Ich habe, seit wir meine Nähmaschine hier oben aufgestellt haben, habe ich auch echt wieder mehr Motivation zum Nähen und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, abends zu nähen, falls ich nicht total erschlagen bin, weil ich morgens um 4:45 so wie heute aufgestanden bin. Dann könnte ich also theoretisch jederzeit losnähen, ohne dass die Kinder davon aufwachen. Ich habe ja vorher neben dem Kinderschlafzimmer genäht und die Overlock, die ich habe, die ist schon ein bisschen lauter und da hatte ich immer so ein bisschen Skrupel zu nähen. Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wären sie gar nicht aufgewacht, aber es ist, wie es ist. Ich habe als allererstes, nachdem wir hier alles zusammengesucht hatten und gefunden hatten, meine Flickwäsche in Angriff genommen, damit die Unordnung hier in dem Zimmer ein bisschen abnimmt und bin da auch ganz gut davor. Mein Mann hat es geschafft, irgendwie wieder eine Hose am Knie aufzuscheuern und da werde ich ihm jetzt auch ein Flicken draufsetzen und das mache ich, indem ich die Seite, also eine Jeans hat ja immer diese, ich gleich, der, im Deutschen heißt sie, glaube ich, Kappnaht. Das heißt, diese eine Seite hat doch so, wenn ihr eure Jeans anguckt, so eine doppelte Reihe von zwei Reihen, eine Doppelreihe an Nähten. Also sie sind nebeneinander. Das ist, glaube ich, eine falsche Kappnaht, wird die im Deutschen genannt. Da wurde also eine Naht genäht, das mit der Overlock versäubert und die zur einen Seite umgelegt und von oben zweimal abgesteppt. Das ist totale Friemelei, wenn man das also nachmachen will. Das sieht auch nie so gut aus wie vorher. Ich mache das also so die Innenseite, weil diese Kappnaht ist meistens außen. Wartet mal, ich ziehe mir mal die Jeans von meinem Mann von dem Stuhl. Gar nicht wahr. Also, die Kappnaht ist innen. Also werde ich die Außennaht an dem Hosenbein öffnen, von unten mit dem Nahttrenner. Und die Kappnaht nur an der Stelle, wo ich halt den Flicken zwischenschieben werde. Ich mache die Naht ein Stückchen weiter auf, als bis zu dem Punkt, wo das Loch ist. Und dann nähe ich von oben einen Streifen alte Jeans auf, also von der Jeans, die schon aussortiert wurde. Und die habe ich vorher an den Seiten umgebügelt, den Flicken, leg den rauf, fixiere den ein bisschen. Ich nehme dazu Sprühkleber oder manchmal nehme ich auch einfach Prittstift. Kannst natürlich auch fest nähen. Und dann steppe ich das von oben ab. Und dann schließe ich zuerst die Kappnaht wieder mit so einem Jeansfaden und einer Jeansnadel. Und dann von der anderen Seite nähe ich dann die Innenseite wieder zu und versäubere sie mit der Overlock-Maschine. So habe ich einen relativ großen, schönen Flicken drauf und es sieht ganz ordentlich aus. Ich meine, die Hose wird sicherlich dann nicht mehr zum Ausgehen angezogen werden, wobei wir ja sowieso nicht so oft ausgehen, aber mein Mann würde die Hose wahrscheinlich da auch nicht zum Brötchen und anziehen. Erst sei dann bei sowas ein bisschen eigen. Aber ich habe damit auch gerade für Kinderhosen gute Erfahrungen gemacht, weil man dann ja sozusagen zwei Lagen Jeans hat und den scheuern die Knie zukünftig nicht mehr so doll durch. Wenn man will, dann kann man das auch gleichzeitig auf der anderen Seite machen. Dann sieht das alles ein bisschen symmetrisch aus und gewollt. Meistens bin ich dazu zu faul. Ja, was habe ich denn noch? Ich habe beim Einräumen unseres alten Arbeitszimmers doch noch zwei Näh-UFOs gefunden. Das eine, das wusste ich, das andere hatte ich verdrängt. Das, was ich verdrängt hatte, ist eine Projekttasche aus dem Internet, ein freies Muster von Machwerk. Und es ist so eine viereckiger Projektbeutel mit Reißverschluss und Griff. Total niedlich, habe ich ja nun schon ein paar von gemacht und auch schon öfter davon berichtet. Ja, das lag noch. Und da habe ich jetzt, ich hatte endlos Reißverschluss. Und ich bin auch der Meinung, ich habe den irgendwie eingepackt, ich habe den aber nicht wiedergefunden. Jetzt beim Ausräumen der Kisten hier oben. Ich habe dann bei eBay ersteigert. Irgendwie 6 Meter mit 5 Zippern für mit inklusive Porto 4 €. Ich arbeite ganz gerne mit endlos Reißverschluss. Ich habe das Tutorial da bei Machwerk, wie man die Zipper, also die Schlitten raufzieht, ist auch recht eindeutig und das klappt gut. Mit der bin ich jetzt auch schon fast fertig. Die werde ich verschenken. Den Stoff, den ich benutze, das ist irgendwie so ein Möbelstoff. Den habe ich, glaube ich, von jemanden. Den habe ich von Mara vom Stricktreffen. Die ist bei Reverend als Moon Sister zu finden, geschenkt bekommen und das Futter, also die ist gefüttert von innen, ist der Rest von einem Schlafsack, den ich mal für Freunde genäht hatte. Den habe ich gestückelt, aber ich finde beim Innenfutter eines Projektbeutels, das stört nicht. Mein zweites UFO ist eine Jacke nach dem Muster von Onion. Die habe ich schon mal genäht. Also das Schnittmuster ist das die Nummer 1023 von Onion. Das ist so eine Jacke, die ungefähr bis auf Hüfthöhe gehen. Ich ruf mir mal den Link auf. Wartet mal eine Sekunde. Auf jeden Fall habe ich das Muster schon mal genäht. Das ist immer ganz praktisch, dann brauche ich die nicht nochmal kopieren. Und die wird aus einem Reststoff von mir genäht. Ich habe mir von vor Jahren aus Waldloden und auch so ein Brokat, also das Brokat ist jetzt nicht glänzend oder so, geht auch in Richtung Möbelstoff, ich gebe es zu. Da habe ich mir meine Jacke genäht und da hatte ich noch so viel Rest übrig. Und da wollte ich jetzt gerne die Jacke halt draus nähen. Das ist, ja, wusste ich doch. Also die Jacke ist eher so bis auf Hüfthöhe ungefähr oder knapp unter der Taille. Also sollte mit dem Bündchen der Hose abschließen und hat Prinzessnähte. Wobei ihr entschuldigen müsst, ich komme immer durcheinander, was Wiener Nähte sind und was Prinzessnähte sind. Ich weiß, die eine, da geht diese gekurvte Naht aus der Armkugel raus, aus dem Armloch raus und das andere ist halt von der Schulter, aber ich weiß jetzt original nicht, welches ist. Und hat unten sozusagen so ein Schößchen, was aber nicht absteht. Also es ist relativ gerade geschnitten. Also jetzt nicht so ein Reitkleid aus dem 19. Jahrhundert Schößchen, sondern weniger. Und einen flachen Kragen. Und das ist das, warum es auch lag. Ich mag diesen flachen Kragen eigentlich nicht. Das ist ein einteiliger Kragen, der, wenn man ihn anhat, halt glatt aufliegt. Und ich würde lieber einen zweiteiligen Kragen haben, hinten mit ein bisschen Stand, so dass es im Nacken ein bisschen höher ist, wenn ich es umschlage. Und da habe ich mir also Gedanken gemacht, wie ich das nun hinkriege. Und ich habe so eine Einlage zum Einnähen, die heißt, wenn man sie bestellt, Hänsel-Einlage. Oder das ist das, was die im Englischen als Horsehair Interfacing bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich aus Pferdehaar gemacht wird. Ich vermute mal eher nicht. Das wäre, glaube ich, zu teuer. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher so aus Ziegenhaar oder so gemacht. Es ist auf jeden Fall relativ fest und das werde ich jetzt als Einlage benutzen und dann mit Handstichen aufnähen. Und es in Form wie so eine Melone zu machen. Also vorne werde ich das ganz nur auf einige Millimeter und hinten, was weiß ich, so auf 1, 2 Zentimeter hoch, dann aufstaffieren, heißt das dann. Im Englischen wäre das Pat-Stitching. Das habe ich mir beim Kursus in Aarhus im Anfang des Jahres zeigen lassen, wie das geht. Und das möchte ich jetzt immer mal ausprobieren. Und jetzt habe ich auch meine Hänseleinlage wieder. Das war ja das Problem. Die lag ja bei meinen Eltern. Ja, das ist also das, was ich heute Abend machen werde. Habe ich noch gar nicht erzählt. Also, jetzt, wo der Sohn meiner Freundin ungefähr 8 Monate alt ist, hat sie wieder ein bisschen mehr Zeit zum Nähen und dann treffen wir uns 1 bis 2 Mal im Monat zum UFO-Nähen. Oder überhaupt zum Nähen. Und ich habe mir dann dieses angewöhnt, wirklich UFOs damit hinzunehmen. Weil neue Sachen sind immer netter und glänzen schöner und ja, zu Hause arbeite ich doch nicht dran, aber wenn ich dann nichts anderes habe zum Arbeiten, dann arbeite ich auch an den UFOs. Und wenn ich dann erstmal einen bestimmten Punkt überschritten habe und ich sehe, dass es vorwärts geht, dann arbeite ich auch zu Hause wieder an diesen UFOs. Und das klappt bei ihr auch so. Vor allen Dingen, man hat dann jemanden, der das vielleicht abstecken kann, wenn man Passformprobleme hat oder der dann sagen kann, nee, und guck doch mal mit dem Schulterpolster und das ist schön. Also es macht auch total Spaß und ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwie Nähprojekte habt, an denen ihr nicht weiterkommt oder vielleicht auch Strickprojekte, an denen ihr nicht weiterkommt, einfach mal mit jemandem treffen, der das gleiche Hobby hat. Meistens kennt man ja doch jemanden oder findet übers Internet Gleichgesinnte und dann kommt man auch weiter. Ja, wenn man an Projekten arbeitet, dann kommt man auch weiter. Und andere Leute haben vielleicht auch noch mal Ideen, wie man Sachen retten kann oder können einem dann Techniken zeigen, die einen weiterbringen über den Punkt hinweg, warum man aufgehört hat. Meistens gibt's ja dann doch irgendwie einen Grund, warum man an bestimmten Projekten nicht weiterarbeitet. Und das geht also super. Meine Empfehlung des Tages. Ich habe aber natürlich auch schon wieder neue Projekte in Aussicht und in Arbeit. Beim letzten Treffen mit meiner Freundin, da waren wir gerade mitten beim Einpacken der Sachen unten im Arbeitszimmer und da habe ich mir einfach ein neues Projekt vorgenommen. Ich habe bei ihr dann ein Schnittmuster kopiert und mache aus der neuesten Ausgabe der Octobre Woman, werde ich mir ein Strickkleid nähen. Also aus Jersey oder in dem Fall Interlock. Da habe ich das Schnittmuster kopiert und habe angefangen, das aufzustecken. Aber ich habe noch nicht zugeschnitten und jetzt heute Abend werde ich mir dann auch erstmal meine Jacke mitnehmen, damit ich da eigentlich mal weiterkomme. Jetzt vielleicht noch nicht unbedingt mit der Einlage des Kragens, das ist eher was für zu Hause und für den Fernseher, aber dass ich schon mal alle Nähte schließe und dass ich mir nachher die Änderung am Futterschnitt schon mal mache. Weil bei Jacken ist das ja so, wenn man die anhat, dann braucht man hinten so eine Bewegungsfalte im Futterstoff und ich werde mir da auch Schulterpolster einnähen, weil ich ja so schmale Schultern habe und leicht abfallende Schultern, ist ein kleines Schulterpolster immer ganz gut. Und auch ein Ärmelkopf, da habe ich ein Tutorial, das muss ich mal verlinken. Das schreibe ich mir auf. Sleevehead Tutorial. Damit sitzen die Jacken alle besser. Also der Ärmel fällt schöner, meiner Meinung nach, wenn da so ein Stück Volumenvlies eingearbeitet ist. Vor allen Dingen, wenn man so schmalschultrig ist wie ich. Ja, und das sind auch meine Nähprojekte. Also über das Kleid werde ich dann beim nächsten Mal hoffentlich mehr erzählen können. Ich habe das Muster nämlich jetzt nicht gerade vor mir liegen. Ich glaube, es ist Nummer 5. Wenn ich es finde, werde ich es euch verlinken. Und das ist zu meinen faserverrückten Handarbeiten eigentlich alles. Und deswegen wechseln wir jetzt in die Hexenküche. Ich hatte Urlaub und wie ihr euch denken könnt, bedeutet das viel, viel Backen, viel Essen. Ich habe auch wieder Brot gebacken, aber da habe ich jetzt eigentlich nicht so den Brüller gebacken, dass ich den unbedingt vorstellen muss. Ich habe festgestellt, dass das Buch von Lutz Geißler ganz toll ist, was den Grundlagenteil anbelangt, aber ich mit seinen Brotrezepten nicht wirklich gut klarkomme. Also die sind nicht schlecht, aber sie sind jetzt nicht so, dass wir alle sagen, oh, das musst du unbedingt nochmal backen, komischerweise. Und das haben wir ja bei vielen anderen Rezepten, zum Beispiel vom Brotdog von Björn. Egal, was ich backe, da sagt mein Mann, also das musst du nochmal machen. Und da haben wir letztens irgendwie nochmal von diesem Kürbisbrot, das habe ich nochmal gebacken, da haben wir abends 750 Gramm mit zwei Erwachsenen und zwei Dreijährigen gegessen. Und wenn meine Kinder schon das Brot essen und sagen, du bist eine gute Bäckerin, Mama, dann spricht das für das Rezept. Das ist mir bei den Rezepten aus dem Brotbackbuch jetzt bis jetzt noch nicht so gelungen. Ich hoffe, wenn ich da anfange, vielleicht die Brötchenrezepte mal auszuprobieren, dass das dann besser wird. Aber ich habe vor allen Dingen jetzt Kuchen gebacken die letzte Zeit. Ich hatte ja beim letzten Mal vom Great British Bake Off berichtet und es gibt es jetzt auch in England. Das heißt in Irland. Und es heißt Great Irish Bake Off und das gucke ich mir jetzt auch gerade laufend bei YouTube an. Und da bin ich über den Blog des einen Teilnehmers, Steven, gestolpert, der ein Rezept aufgeschrieben haben, was die Teilnehmer halt in der Sendung backen musste. Und das ist, das Rezept heißt Pistachio Raspberry Bakewell Tart. Also eine Pistazien-Himbeer-Tart. Ja, was Bakewell, ob das gut gebacken bedeuten soll. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja so einen feststehenden Begriff dafür, Bakewell Tart. Es ist auf jeden Fall ein dünner Mürbeteig in einer Tartform oder ich habe nur eine Quicheform, aber das ist ja nicht so der große Unterschied. Und der Mürbeteig wird mit Puderzucker gemacht und ist dadurch relativ zart und ja, manchmal ist Mürbeteig auch so richtig fest, aber und crunchig oder wie meine Schwiegeroma gerne gesagt hat, kurz. Der ist halt eher fein, delikat. Und damit wird also, der wird dünn ausgerollt und eine Tartform ausgekleidet. Dann kommt da Himbeermarmelade rauf. Oder ich habe ja selbstgemachte Brombeermarmelade. Hatte ich das eigentlich erzählt? Glaube ich gar nicht. Wir waren mit den Kindern Brombeeren pflücken dieses Jahr hier bei uns am Knick. Und ich habe dann 3 Gläser Brombeermarmelade von selbst geernteten Brombeeren gemacht. Total lecker. Also ich mag die ganz gerne. Ich mag ja das nicht so, wenn das so ultrasüß ist. Und Brombeermarmelade finde ich super lecker. Genau wie Heidelbeermarmelade oder Pflaumenmus. Aber zurück zur Brombeermarmelade. Also der Mürbeteig wird mit Brombeeren belegt. Dann kommt da eine Schicht aus Marzipanrohmasse drauf, auf die 2 konzentrische Kreise mit Himbeeren gelegt werden. Da habe ich aufgetaute Himbeeren genommen. Das ging genauso gut wie mit frischen. Und dann zwischen diese Kreise wird mittels eines Spritzbeutels und Rundtülle eine so eine Art Mousse eingefüllt. Und die besteht halt aus Eiern, Zucker und so klein gehackten, quasi gemahlenen Pistazienkern gespritzt. Und das wird dann in den Ofen geschoben und diese Masse, die geht dann so ein bisschen auf und oh mein Gott, ist das lecker. Also meine Freundin war zu Besuch und die wollte eigentlich gar keinen Kuchen essen. Die hat dann 3 Stücke gegessen, weil er so lecker war und mein Mann auch. Und ich gebe euch da den Link in die Shownotes. Das ist, dadurch, dass es aus Irland ist, ist alles auch in metrischen Angaben. Das macht es mir immer relativ sympathisch. Ich komme mit diesen Cup-Angaben, obwohl ich Cup-Messbecher habe, nicht so gut klar. Irgendwie nicht so meine Welt, aber geht ja auch anders. Dann habe ich mich das erste Mal an Strudelteig gewagt, auch dank dieser Sendung. Die haben nämlich so leckere Strudel gebacken, dass ich auch unbedingt Strudel backen wollte. Und ich bin ja auch immer noch dabei, mich durch Freude am Backen zu backen und habe also einen Apfelstrudel gebacken. Fürs erste Mal war ich ganz zufrieden. Leider ist mir der Teig an ein paar Stellen eingerissen und die Mischung ist rausgekommen. Ich glaube auch, dass sie das irgendwie falsch beschrieben haben. Wenn ich an Strudel denke, dann denke ich, dass der die Masse halt auf einer Seite ist und man dann alles einschlägt. Aber in dem Backbuch war das so erklärt, dass man das also über die ganze Fläche verteilt, bis auf die Ränder, die man freilässt. Und dadurch hat man halt oben nicht diesen blättrigen Effekt. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen, aber er hat uns auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Per se, meine Eltern haben uns nämlich auch ganz viele Äpfel mitgebracht. Leider war dieses Jahr nicht so gutes Apfeljahr, deswegen sind da jetzt auch vor allen Dingen nach dem großen Sturm, den wir hatten, nicht mehr so viele zu holen. Auch hier unsere Streuobstwiese ist keine mehr. Aber ansonsten werde ich vielleicht nochmal auf den Markt fahren und mir Äpfel holen und dann nochmal schön Strudel backen, weil lecker war es. Und es war auch gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Also ich hatte ein bisschen Muffensausen davor, Strudelteig zu machen, aber das ging eigentlich relativ gut. Also mache ich wieder. Dann hatten wir jetzt Baby- und Kinderkleiderbörse. Ich weiß nicht, habt ihr das auch bei euch in der Gegend? Also hier organisieren das meistens Schulen oder so Fördervereine für Schulen und man kann dann Kinderkleidung, die man verkaufen möchte, abgeben. Man bekommt eine Verkäufernummer. Man muss also jedes Teil auszeichnen und dann wird es dort vor Ort verkauft für einen. Und es ist alles nach Größen geordnet. Finde ich als Käuferin einfach hervorragend. Da gehe ich nämlich rein und kann dann sehen, das ist Größe 110, das brauchen meine Kinder jetzt, gehe dahin und suche gezielt nur an dem Tisch nach der Kleidung, die ich brauche. Und ich muss nicht von Stand zu Stand gehen und fragen, haben Sie Oberteile und 110? Das macht es für mich viel einfacher beim Einkaufen. Ich meine, ich gehe auch gerne mal auf den Flohmarkt und guck, aber so ist es halt sowohl Verkäufer als auch Verkäufer stressfreier. Was natürlich ist, man kann nicht über die Preise verhandeln. Die stehen da drauf, da muss man die bezahlen und gut ist. Und der Verein, der das organisiert oder die, was weiß ich, Schule, Kindergarten, wer auch immer, die kriegen halt von den Verkaufserlösen einen Prozentsatz ab und schaffen dann was für die Schule an. Unsere Schule hat da so in dem Zuge 1600 Euro für die betreute Grundschule eingenommen und die werden da jetzt irgendwie so ein Experimentierset verkaufen oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben die auch um Spenden gebeten und da habe ich dann einen Milchreiskuchen gebacken. Da war auch in dem Backenmachtfreude drinne und sah so ganz lecker aus. Fand ich nur irgendwie ein bisschen komisch, fertig gekochten Milchreis auf den Kuchen zu machen. War aber lecker. Also ist auch komplett aufgegessen worden, scheint auch lecker zu sein und ich habe nur den Rand probiert, muss ich zugeben. Ja, also man soll. Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt wirklich mache, dass ich da auch mal die ungewöhnlichen Rezepte draus backe. Weil so die 0815 Sachen, die kennt man ja. Und ich habe auch immer so meine Rezepte, zu denen ich immer wiederkehre, aber Milchreiskuchen war auf jeden Fall keiner davon. Bekommt aber das Prädikat, kann man ruhig nochmal machen. Der Hit, was ich aber jetzt gebacken habe, wirklich neben der Tarte waren Cupcakes mit einer Ganache. Das ist so eine Mischung aus Schokolade und Sahne. Und zwar wird da dann Schokolade mit Sahne oder Schokolade wird in Sahne geschmolzen, dann wieder abgekühlt und geschlagen. Oh Mensch, ihr glaubt gar nicht, wie lecker das war. Also das Rezept ist ein amerikanisches, das stelle ich auch euch den Link in die Shownotes. Aber das war super lecker. Und ich darf ja nur bestimmte Schokolade essen. Deswegen kann ich Schokoladenkuchen immer nur dann essen, wenn ich ihn selber gebacken habe. Oh mein Gott. Da hätte ich, glaube ich, auch 4 von essen können. So lecker waren die. Und das mit der Ganache, das mache ich bestimmt nochmal. Das ist auch was ich aus diesen Backsendungen mitgenommen habe. Die nutzen ganz viel dieses Ganache und das hatte ich vorher noch nie gemacht. Ich habe früher irgendwann mal eine After-Eight-Torte gebacken. Da wurde halt After-Eight in Sahne aufgelöst, aber das war von der Konsistenz her noch ganz anders und das musste auch irgendwie 24 Stunden kalt stehen und ich erinnere, dass das ganz lecker war, aber diese Ganache war, als sie dann wirklich durchgekühlt war, eher wie Mousse au Chocolat. Ich habe aber festgestellt, dass ich noch einen anderen Spritzbeutel noch brauche. Meine Tülle vorne auf den Spritzbeuteln ist einfach nicht groß genug, um so Cupcakes so zu verzieren, wie ich mir das vorstelle. Ja, das war es dann auch aus der Hexenküche, aber ich habe heute noch ein bisschen was ich sonst erzählen wollte. Also kommen wir jetzt zu einem Segment, das ich jetzt heute einfach mal und sonst so nenne. Wie erwähnt, sind wir umgezogen in unser Arbeitszimmer und nach kriegen wir die Kisten von meinen Schwiegereltern, von meinen Eltern zurück und ich habe es schon geahnt, als wir alles eingepackt haben, um hier oben umzubauen, dass wir zu viele Sachen haben, weil der Dachboden war ja voll, bevor wir ihn leergeräumt haben und wir haben ja die Sachen aus dem Arbeitszimmer unten eingeräumt und die mussten ja auch alle hier hoch und das Arbeitszimmer war auch voll. Und wenn man also einen vollen Dachboden mit einem vollen Arbeitszimmer kombiniert, wird es einfach sehr voll. Aber wie voll das wird, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich habe ein bisschen mehr Platz als im Arbeitszimmer, ja. Aber wir haben auch noch nicht alles wieder da. Man muss dazu sagen, mein Mann hat schon richtig gut aussortiert, so an Büchern. Er hat halt, er kann sich nicht so leicht von Büchern trennen und ich kann mich nicht so leicht von Wolle und Stoff trennen, habe ich festgestellt. Und gemeinsam können wir uns nicht von Brettspielen trennen. Heiko und ich, wir spielen extrem gerne Brettspiele und bevor die Kinder kamen und alle unsere Freunde auch Kinder hatten, haben wir uns also fast jedes Wochenende mit irgendjemandem aus dem Freundeskreis getroffen, um Brettspiele zu spielen. Und ja, ich schätze mal so um die 80 große und 40, 50, 60 kleine, naja, 40, 40 kommt wohl eher hin. Kleine Brettspiele haben wir sicherlich. Und die stehen jetzt also auf den IWA-Regalen hier bei uns im Zimmer. Dann habe ich einen kleinen Schrank voller Stoff. Jetzt, wo ich die Sachen alle gewaschen und in den Trockner geschmissen habe, weiß ich sogar genau, wie viel Stoff ich habe. Dann habe ich noch einen Regalboden von diesem IWA voll mit Stoffen auf Pappen, also Stoffballen. Dann habe ich zwei große Sammlerbehälter von IKEA mit Rohwolle. Zwei mittelgroße Sammler habe ich mit Wolle, also bereits fertiger Wolle. Einen kleinen Behälter habe ich mit handgesponnener Wolle und dann habe ich noch so einen viereckigen Kasten mit Wolle. Also ich habe extrem viel Wolle. Und extrem viel Stoff. Und dann haben wir noch super viele Kindersachen bei uns unter den Dachschrägen, die jetzt für die Lagerung von Dingen vorgesehen sind, stehen. Da bin ich jetzt aber auf dieser Börse und bei Freunden schon einiges losgeworden. Also da sind wir ganz gut davor. Aber irgendwie, ja. Mich belastet es momentan, dass ich so viel habe. Ich hätte gerne weniger, aber die Stoffe sind alle toll. Und die Wolle ist auch alles toll. Das Einzige, von dem ich mich echt gerne trennen würde, wäre dieses Jakobs-Schafvlies, weil ich festgestellt habe, mir ist die Wolle zu rau. Und bei mir hier in der Umgebung möchte aber keiner das Jakobs-Schafvlies, was übrigens gewaschen und schon kardiert ist, haben. Wenn also einer von euch Interesse an Jakobs-Schaf-Rohwolle hat, dann melde er sich bitte bei mir. Ich gebe die gegen Brotterstattung gerne ab. Vielleicht behalte ich einen kleinen Rest nach, weil ich habe ein bisschen was schon von versponnen und da werde ich mir irgendwie so Slipper, also so schaftlose Socken draus stricken. Ich kann die Wolle nämlich nicht auf der Haut tragen. Da, die ist mir zu rau. Und ich habe außerdem noch ein ganzes Vlies Merino Blueface Leicester, das ich, die habe ich vor 2 Jahren. Also ich war ja auf dem Woolfest in England mit 3 anderen Spinnerinnen und ich habe mir ein Blueface Leicester Vlies gekauft und dann haben wir uns zu dritten Merino Vlies gekauft. Also alles von Schafen, die in England wohnen. Und das habe ich auch dann ja verarbeiten lassen. Das hatte zu viel Lanolin nachher noch. Jetzt, ich habe alles nochmal gewaschen. Aber das möchte ich ja eher verspinnen, also färben und verspinnen, als was ich nicht so gerne trage. Ende vom Lied ist, ich muss also unbedingt mehr stricken und weniger kaufen und mehr nähen und weniger kaufen. Beim Nähen, für mich habe ich also ganz lange keinen Stoff gekauft. Ich habe jetzt, als ich bei Boutonette bestellt habe, einen Stoff für mich mitbestellt, nämlich ein Wolljersey, weil ich mir jetzt ein wärmeres Oberteil nähen wollte nach meinem T-Shirt-Schnitt. Leider ist der Wolljersey so dünn, da muss ich mir was überlegen. Also das wärmt dann auch trotz des Wollanteils nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das eher so ein schöner, dickerer Stoff ist, aber ist es leider nicht. Aber wenn ihr also Tipps habt zum schneller Stricken oder wie macht ihr das? Seid ihr mit der Größe eures Stashes zufrieden? Und wenn ihr auch mehr Hobbys habt, die ein Stash verlangen, könnt ihr da euch da beherrschen? Also das würde mich total interessieren, wie ihr das handhabt. Und weil ja, ich finde, ja, Wolle kaufen ist auch irgendwie, es macht mir auch mal Spaß. Also wenn ich jetzt beim Stricktreff bin und da in dem Wollladen, dann und ich sehe dann was, dann denke ich auch mal so und oder könnt ihr euch gut von Wolle trennen? Also ich habe letztens dann auch Wolle für umsonst gekriegt und wenn jemand dann fragt, hast du Interesse hier so viel wie für ein Pullover? Vielleicht sollte ich doch eher dicke Garne kaufen, dann werden die Pullis lieber schnell fertig. Aber ich trage lieber die dünnen da, und da brauche ich dann ewig zum Stricken. Also es ist ein bisschen so ein Dilemma. Ich bin ja schon dabei, meine Strickzeitschriften oder meine Nähzeitschriften zu verkaufen. Auch hier, wenn jemand Interesse an Threads Magazin hat, also ältere Ausgaben, dann bitte an mich wenden. Ich verkaufe die gerne. Meine Borders habe ich ja schon bis auf 2 oder 3, wo dann auch Herrenschnittmuster drin sind, alle verkauft. Oder alle verschenkt. Da habe ich dann nur noch die Autopress überbehalten und auch nicht viele. Bei meinen Strickzeitschriften, ja, die lese ich regelmäßig. So doof sie es anhört. Ich hole mir die Interviews, die paar, die ich habe, dann auch regelmäßig hervor und lese die ganzen Berichte nochmal. Meine Strickbücher und Nähbücher bin ich alle schon durchgegangen und habe das, was ich also nicht nutze und nicht mag und wo ich auch keine Ideen habe, ob ich da jemals was draus stricken werde, die habe ich alle schon aussortiert und verkauft. Genau wie bei mir den Spinnenbüchern. Ich habe jetzt auch beim Einräumen noch ein paar aussortiert, die muss ich demnächst dann nochmal anbieten. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt einen unbedingten Schnitt machen sollte. Das Problem ist auch bei der Wolle, ich habe auch zu den Sachen, von denen ich genug habe, um einen Pullover zu stricken, ich weiß auch ungefähr genau, welchen Pulli ich daraus stricken will. Klar kann das mal dann zu Änderungen kommen, so die außer mein Mikrolane, die hatte ich ja für Sylvie geplant, aber da kam ich ja mit der Maschenprobe nicht hin. Und dann kommen ja auch immer noch neue Muster dazu. Man denkt, oh, dafür bräuchte ich dann auch mal Wolle, aber also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal ein Kaufverbot, was Wolle anbelangt, die für Pullover geeignet ist. Da habe ich nämlich genug. Und ich sage mir, Wolle kaufe ich jetzt nur noch für Projekte, wenn ich was verschenken will. Also ich weiß, eine Strickfreundin von mir bekommt halt Anfang nächsten Jahres ihre Zwillinge und da möchte ich ja gerne was für die beiden stricken. Ich habe aber, ja, ich habe zwar Wolle, aber das würde alles immer für einen Pulli für mich reichen. Und wenn ich da vorher was für Kinder draus stricke, dann reicht das wieder nicht. Und da kann das dann schon mal sein, dass ich dann, wenn, weiß was ich, vielleicht, wenn ich mich dazu entschließen sollte, was weiß ich, eine Baby Surprise Jacket oder so zu stricken, dann würde ich natürlich erstmal gucken, was ich im Stash habe. Und wenn ich nichts habe, dann würde ich dafür was kaufen. Das ist also so die Ausnahme. Oder wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich wünsche mir zum Geburtstag von dir XYZ. Dann würde ich auch halt mit der Person, wenn sie denn in das Raster der Leute fällt, für die ich stricke, da würde ich dann auch gucken, was die wollen und ob, wenn ich nichts in meinem Stash habe, was ich dann auch für diese Person ausgeben möchte. Also ich würde jetzt nicht für jeden was aus Wollmeise stricken. Dann würde ich vielleicht auch was dafür kaufen. Aber ansonsten wird jetzt erstmal aus dem Stash gearbeitet. Ja, ich freue mich von euch zu hören. Ich wüsste nämlich jetzt auch nicht mehr, was ich jetzt noch erzählen soll und werde wahrscheinlich diese Sendung relativ uneditiert in den Äther schicken, weil ich muss gleich meine Kinder abholen. Ach ja, ich nehme heute Vormittag auf. Ich arbeite jetzt hier im Homeoffice 3 Tage die Woche und habe die Stunden relativ zügig diese Woche an den 3 Tagen abgearbeitet bekommen, so dass ich heute nur noch 3 Stunden arbeiten musste und kann deswegen jetzt auch teilweise vormittags aufnehmen. Also ich hoffe, dass ich dadurch dann wieder regelmäßiger podcasten kann. Wenn ihr mich erreichen wollt, ich bin bei Ravelry als Teenie zu finden. Die Shownotes findet ihr unter zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Und der Zwillingsnadel-Podcast hat auch einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch bei Ravelry. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich wünsche euch noch eine tolle strickige Zeit. Strickt schön, näht schön, spinnt schön und backt schön. Bis dann!